Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon der Bücher für junge Leserinnen und Leser. Guten Tag. Die Berliner Lesart, das Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Wir ziehen gleich Bilanz und gratulieren. Vorher geht es um ein Thema, das immer schon in der Kinderliteratur sehr präsent war. Denn Angst haben so gut wie alle Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Abstufungen und vor verschiedenen Dingen. Und jetzt auch noch Krise, erst eine Pandemie, in der sich die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen radikal änderte, dann Krieg in Europa, Energiekrise mit steigenden Preisen. All das, was auch Erwachsenen Sorgen bereitet, macht vielen Kindern, die auf Veränderungen oft empfindlich reagieren, Angst. Kein Wunder also, dass seit einigen Jahren das Thema Angst in Kinder- und Jugendbüchern sehr präsent ist. Im besten Fall bieten die Bücher Hinweise, wie man der Angst begegnen kann. Maria Riederer hat 4 empfehlenswerte aktuelle Titel gefunden, die sich mit Angst beschäftigen.
Ein Buch, spannend bis zur letzten Seite.
Cornelia Franz, Wildes Land.
Der Kinderroman erzählt die Geschichte eines Jungen, den seine Eltern nach einem Streit aus dem Auto setzen. Die Familie verbringt die Ferien in Norwegen und nun soll Mattis das letzte Stück zum Ferienhaus alleine gehen. Nur der Hund, der mit ihm aus dem Wagen gesprungen ist, begleitet ihn. Mattis ist wütend, aber er erreicht die Hütte schnell. Doch das Auto mit seinen Eltern und seinem kleinen Bruder ist nicht angekommen.
Mattis stand da und begriff nichts. Nur, dass hier nichts war, wie es sein sollte. Langsam ging er zu der kaputten Leitplanke, zu der Lücke, die dort nicht hingehörte. Sein Hund Tara schlich so dicht neben ihm her, dass sie sein Bein berührte. Vorsichtig näherten sie sich dem Abhang und beugten sich vor. Zuerst sah er nur den schäumenden Fluss, die Stromschnellen, die dunklen Bäume an seinem Ufer. Dann erst nahm er das ganze Bild in sich auf. Der graue Kombi. Das Auto, aus dem er keine halbe Stunde vorher ausgestiegen war. Das Auto, mit dem Papa, Mama und Benny davongefahren waren. Eingedrückt wie ein Spielzeug, das jemand weggeworfen hatte.
In diesem Moment beginnen für den Jungen lange Tage in Angst, Einsamkeit, Selbstzweifeln, Dunkelheit und Hunger. Und viele gefährliche Situationen.
Plötzlich fühlte Mattis sich so verlassen, dass ihm die Tränen kamen. Wie sollte er hier jemals heil rauskommen? Der Aufstieg zur Straße war doch genauso gefährlich wie der Abstieg in die Schlucht. Eiskalt war ihm auf einmal und er zitterte. Er wagte nicht, sich auch nur noch ein Stückchen zu bewegen. Aber wenn er sich nicht sofort auf den Weg machte, würde er nie den Mut aufbringen, weiter zu klettern.
Cornelia Franz erzählt in dem knapp 150 Seiten langen Roman von einem vielleicht 10-jährigen Jungen. Angst macht dem Kind nicht nur die Ungewissheit über das Schicksal seiner Familie, nicht nur die Einsamkeit, immerhin hat er seinen Hund, und auch nicht nur die Dunkelheit, die jeden Abend schreckliche Gedanken hochkommen lässt. Angst macht ihm auch die Vorstellung, er könnte entdeckt und gerettet werden. Denn was er bisher im Leben angepackt hat, so meint Mattis, ist doch immer schiefgegangen und hat in der Familie für Streit und Unglück gesorgt. Diese Angst ist anders als das gesunde Alarmsystem, das ihm hilft, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.
Jemand rief seinen Namen. Mattis! Sein Herz klopfte wie wild. Noch waren die Stimmen weit weg, noch konnte er sich verstecken. Aber wollte er das? Sicher hatten die Männer zu essen dabei. Sicher würden sie ihm helfen. Aber er hatte Angst wie ein Tier, das gejagt wurde. Angst davor, von diesen fremden Männern gefunden zu werden. Wer weiß, was sie mit ihm machen würden. Tara an sich gedrückt, kniete er auf dem Boden und hörte, wie die Stimmen nach und nach leiser wurden.
Der norwegische Wald mit dem Namen Wildes Land dient nicht nur als Kulisse für eine Abenteuergeschichte. Er ist ein Abbild von Mattis inneren Ängsten. Es gibt Abgründe, felsige Schluchten und gierige Mücken, Dunkelheit, Hunger und Kälte. Und irgendwann ein anderes menschliches Wesen, das lange unsichtbar bleibt. Es gibt aber auch glitzernde Seen und sonnige Lichtungen. Mattis wird an der Hand seiner Erfinderin Cornelia Franz immer mehr zum Experten für seine Gefühle. Er entdeckt auch die Schönheit der Natur, die ihn beruhigt und ihm Mut macht. Er lernt den Umgang mit seiner Angst durch das Weitertasten im Unbekannten. Er gewinnt Vertrauen in sein eigenes Einschätzungsvermögen und findet immer wieder die Kraft, weiterzugehen. Auch nach langem Zögern zurück in das System, in dem er aus Sicht der Erwachsenen vor allem ein wildes, ein schwieriges Kind ist.
Keine 10 Minuten später hatten sie die Ferienhütte erreicht. An einen Baum gepresst stand Mathis da und starrte zu dem dunklen Holzhaus hinüber, in dem sie in den Ferien gewohnt hatten. Eine Ewigkeit war das her. Das Bild verschwamm vor seinen Augen. Und so dauerte es eine Weile, bis er erkannte, dass das Haus bewohnt war.
Wildes Land ist ein Abenteuerroman, eine Robinsonade, aber auch ein Entwicklungsroman. Nicht nur für Kinder kann dieses Buch, neben einer hochspannenden Lektüre, eine Ermutigung sein, eigene Ängste wahrzunehmen und sich mehr zuzutrauen. Auch Eltern möchte man wünschen, dass sie Kindern erlauben, sich ohne Angst in der Natur zu erleben, über Hindernisse hinweg. Im Wald, an einer Felswand, auf einem Baum, vielleicht auch mal ohne ständige Beobachtung und Begleitung. Aber dazu müssten auch Erwachsene ihre Ängste eingestehen. Und das tun sie tatsächlich in einem anderen Buch.
Christine Rickhoff. Keine Angst vor der Angst.
Christine Rickhoff hat 100 Geschichten über die Angst gesammelt. Die meisten von Erwachsenen, einige von Kindern. Keine Angst vor der Angst, heißt der gut 200 Seiten starke Wälzer. Und dann steht da noch ein Buch wie 100 Freundinnen und Freunde. Den Anlass für den Ratgeber lieferte Rickhoffs Sohn.
Ja, genau. Emil war der Initiator für das Buch. 2020 wurde der eingeschult. Das heißt, das Jahr war einfach super krass für ihn. Da war Einschulung, da war die Pandemie auf dem Höhepunkt. Er hat einen kleinen Bruder bekommen. Er war vorher der Jüngste. Und in dem Jahr hat er einfach so Ängste entwickelt. Aber der war sehr pragmatisch. Also der hat dann wirklich gesagt, was kann man tun? Und meine Antwort an ihn war erstmal, ich weiß, was ich gegen Angst mache. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 100 Antworten. Und dann war seine Idee, wir könnten doch 100 Leute fragen und daraus könntest du ein Buch machen.
Dr. Gerhard Thiele, Astronaut, im Jahr 2000 auf Mission im Weltall.
Ich weiß noch genau, was mein Patenonkel sagte, als ich ihm erzählte, dass ich tatsächlich Astronaut werde. Er gratulierte mir natürlich, aber er sagte auch, ich muss ja doch etwas den Kopf schütteln, wenn ich an den 2-Jährigen zurückdenke und die Anstrengung, die es kostete, ihn in ein Planschbecken zu verfrachten. Manche Menschen denken, dass Astronauten vollkommen schwindel- und angstfrei sind. Aber das stimmt nicht.
Eine Haiforscherin und ein Bestatter, Menschen mit Behinderungen, Ärztinnen, Stars aus dem Kinderfernsehen, aus Sport und Musik, ein Pilot, ein Notfallsanitäter, eine Tänzerin, einige Kinder, viele Prominente und Fachleute in Sachen Angst und Bewältigung der Angst. Sie alle teilen auf je einer Doppelseite ihre Ängste, ihre Erfahrungen und Tipps für schwierige Situationen.
Erinnere dich daran, wie sehr du geliebt wirst. Der Gedanke, dass da unten auf der Erde meine Frau und unsere 4 Kinder auf mich warteten, hat mich im Weltall immer beschützt.
Mal deine Angst oder das, wovor du Angst hast, so genau und groß auf, wie es nur geht. Schau dir deine gemalte Angst an und sag ihr, dass du mächtiger bist, als sie es je sein könnte.
Ganz egal, wovor du Angst hast, es hilft immer, so viel Wissen wie möglich darüber zu sammeln und sich nicht davor zu verstecken.
Wovor hattest du als Kind Angst, war die erste Frage. Und die zweite, was würdest du jetzt als Erwachsener dir selbst raten? Aus diesen 2 Fragen wurden halt ganz, ganz viele Fragen und auch Antworten. Und meistens hat man da immer so einen roten Faden bemerkt, wie sich so die Ängste aus der Kindheit dann auch entwickelt haben und im Erwachsenenleben noch so nachschwingen oder auch eine Stärke auslösen. Also ganz tolles Beispiel fand ich Andreas Fröhlich, den kennt man aus den 3 Fragezeichen. Der spricht den Bob Andrews und der sagte mir, er war der schlechteste Vorleser seiner Klasse. Super spannend, wie sich da so eine vermeintliche Schwäche in eine totale Stärke gewandelt hat.
Sagt Christina Rickhoff. Und die Kinder im Buch? Sie haben weniger Lebenserfahrung, aber Emil, der Sohn der Autorin, hat zum Beispiel schon eine Strategie für seine Angst entwickelt. Für die Angst, ein Skelett könnte in sein Bett steigen. Angeregt durch den Ridiculus-Zauber aus Harry Potter stellt er sich das Skelett im Blümchenkleid vor. Schon verliert es seinen Schrecken. Als sogenannten Patentipp für Emil schreibt ein Kinder- und Jugendpsychologe:
Was du machst, ist sehr klug. Humor ist immer eine gute Methode, um ein paar Schritte Abstand von der Angst zu bekommen. Je mehr Spaß du in dir spürst, desto weniger Platz hat die Angst.
Illustriert ist das Buch mit ganzseitigen Fotos, die Felicitas Horstschäfer mit Witz und sicherem Strich so übermalt, dass die Besonderheit jeder Geschichte und jedes Protagonisten auch aus den Bildern spricht. Die Farben vermitteln Stärke und Zuversicht. Das besondere Verdienst dieses Buches ist das Eingeständnis der Erwachsenen, dass auch sie Angst hatten und immer noch haben. Lampenfieber oder Versagensangst, Angst vor dem Wasser, vor der Höhe, vor dem Neinsagen, vor dem Tod. Also dürfen das auch Kinder. Und sie dürfen, ebenso wie die Erwachsenen, eine Mutprobe verweigern oder die eigenen Gedanken zügeln, singen, atmen, dem Hai in die Augen sehen, der Angst einen Namen geben, sich Hilfe suchen, auch professionelle Hilfe.
Dass Lina Larissa Strahl, die wirklich ja gerade bei vielen Mädels ein wahnsinniges Vorbild ist, dass die sich hingestellt hat und mir auch gesagt hat, ja, bitte schreibt, dass ich mir Hilfe geholt habe, das hat mich ganz glücklich gemacht, weil es wirklich ein deutliches Zeichen dafür ist, dass man nicht alles selbst hinbekommen muss und auch sich Hilfe zu suchen kann, ein Zeichen von Stärke sein.
So wie Mattis im Roman Wildesland eher gezwungenermaßen eine wichtige Entwicklung durchläuft, tun das auch die 100 Freundinnen und Freunde in dieser Sammlung. Sie können auf diese Weise Vorbilder für ängstliche oder auch für neugierige Kinder sein.
Jutta Nymphius und Volker Friedrich. Bennos Bestie.
Zum Selberlesen für eine jüngere Zielgruppe im Grundschulalter und für weniger lesewillige Kinder hat der Tulipan Verlag die Reihe »Was guckst du?« entwickelt. Hier erzählen Bilder und Text gleichberechtigt. In einem Buch über eine traumatische Erfahrung und deren Folgen sind Bilder als Handlungsträger eine große Herausforderung. Bennos Bestie ist der erste Band der neuen Reihe.
Eigentlich ist Benno so.
Ein Junge mit Schulranzen lachend im Laufschritt, über ihm ein fröhlich flatternder Vogel.
Doch im Moment ist er so.
Derselbe Junge, der Schulranzen offenbar doppelt so schwer, der Schritt verlangsamt. Und wieder der Vogel über ihm, jetzt regennass und niedergeschlagen. Volker Friedrich, Illustrator und Bildhauer, hat die Bilder für Bennos Bestie gezeichnet.
Diese sogenannten Nebenbilder, also dass man Bilder nimmt, die so quasi Stellvertreter sind für das Gefühl. Natürlich kann ich jetzt so eine extreme Angst im Gesicht von dem Jungen annähernd darstellen, aber ich finde, dass diese Nebenbilder eben noch viel, viel wirksamer sind, dass das irgendwie noch erkennbarer ist oder auch spannender ist, weil über seitenweise ein ängstliches Kind zu zeichnen, ist ja am Ende so ein bisschen langweilig.
Das Ereignis, das Benno eines Tages so fürchterlich erschreckt, dass er nur noch mit hochgezogenen Schultern zur Schule geht, ist der Angriff eines Hundes. Es ist der Dackel einer Marktstandbesitzerin, der ihm noch nie etwas getan hat. Aber heute springt er laut bellend hoch und beißt Benno in den Bauch. Das meiste bekommt der Pullover ab, aber Bennos Vertrauen ist dahin. Von da an wittert er überall Gefahren, bei Lärm, hinter Hausecken und natürlich bei jeder Begegnung mit Hunden. Der Hund ist das zeichnerische Leitmotiv in dem Buch, nicht nur als Handlungsträger, sondern auch als Verkörperung von Bennos Trauma.
Bei den Hunden ist es so, dass ich auch versuche, da immer so Urängste irgendwie optisch zu übertragen. Also, dass es kein realer Hund mehr ist, sondern das ist schon so die Angst, wie man sich einen Hund vorstellt. Wie er zum Beispiel auf dem Cover, dieses aufgerissene Maul, was da über dem Jungen klafft, könnte halt so eine Urangst sein, gefressen zu sein.
Volker Friedrich zeichnet den Hund oder eben die Angst schwarz und bedrohlich. Wie ein Wolf hat sich die Angst buchstäblich in Bennos Brust festgebissen und wendet sich als hässliche, kläffende Bestie von dort aus auch dem Betrachter zu. Nur langsam, mit Hilfe einer klugen Erwachsenen und eines anderen, sehr ängstlichen Hundes, versteht Benno, dass er selbst etwas tun kann, um wieder frei zu atmen.
Der Junge merkt auf einmal, der Hund hat eigentlich auch totale Angst und sie ist auch ganz schlecht behandelt worden. Und das ist natürlich dann wieder sehr erwachsen von dem Jungen, ne? Also sehr clever, dass der sich dann Gedanken macht, wie kann ich dem Hund jetzt eigentlich helfen und damit sich selbst auch wieder helfen.
Es ist keine Überraschung, dass Bennos Bestie, ein Buch für Grundschulkinder, ein Happy End hat. Aber seinen Erfolg, die Überwindung seiner Ängste, muss Benno mit viel Mühe erwerben. Es gibt Rückschläge, neue Angst, ganz langsames Vertrauen und am Ende einen um eine schwere Last sichtbar erleichterten Jungen mit einem neuen Freund. Auf dem aktuellen Kinderbuchmarkt gibt es noch viele Titel, in denen Kinder ihre Angst überwinden müssen. Es ist ein Grundmotiv in der Kinder- und Jugendliteratur. Die Essenz aus all diesen Büchern ist, gegen die Angst hilft in allererster Linie Mut. Oder andersherum, mutig ist nur, wer Angst hatte und sich ihr gestellt hat. Schon in zahllosen Bilderbüchern für die Allerkleinsten findet sich diese Aussage. Nur eines davon soll hier noch erwähnt werden, weil es so überraschend anders ist.
Céline Sorin und Pascal Lemaître. Ich und der Oger.
Die französische Autorin Céline Sorin erzählt das sehr häufig bemühte Motiv der Angst vor Monstern unterm Bett oder sonst wie so amüsant, dass es nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene zum Lachen bringen wird. Die zentrale Figur, ein Ich-Erzähler in Form eines kleinen Hundes, trifft nachts auf dem Klo einen Oger. Der Oger weint vor Angst.
»Stell dich nicht so an«, sage ich ihm. »Wovor hast du denn Angst?« »Vor einem Oktopus.« »Hier gibt es keine Oktopusse«, sage ich. »Du hast eine blühende Fantasie.«
So beginnt eine unerwartete Serie von Begegnungen zwischen mehr oder weniger wilden Kerlen, die sich alle gegenseitig zu Tode erschrecken. Mittendrin der kleine Protagonist, für den es schon die größte Mutprobe war, nachts im Dunkeln ins Bad zu gehen. Jetzt überwiegt eine andere Sorge.
Alle schreien. Das ist nicht gut. Wenn der Oger Angst vor dem Oktopus hat, der Angst vor den Krokodilen hat, die Angst vor dem Monster im Flur haben, dann werde ich am Ende in meinen Schlafanzug pinkeln.
Dieses Szenario mit klaren, leuchtenden Farben sehr lebendig ins Bild gebracht von Pascal Lemaitre hat nun überhaupt keinen Schrecken mehr, sondern ist einfach nur noch urkomisch. Und wie gesagt, wo viel Humor ist, ist nur wenig Platz für die Angst.
Humor als eine wirksame Waffe gegen Angst, beschrieben von Céline Sorin und Pascal Lemaitre im Bilderbuch »Ich und der Oger«, erschienen bei Mien-Edition. Maria Riederer besprach insgesamt 4 Bilder und Kinderbücher, die sich mit dem Thema Angst auseinandersetzen. Ihre Rezension können Sie in unserer DLF-Audiothek-App nachhören. Wer den Namen Lesart hört, denkt in diesem Programm möglicherweise an das tägliche Literaturmagazin bei Deutschlandfunk Kultur dieses Namens, sozusagen die Schwestersendung des Büchermarkts. Es gibt in Berlin aber noch eine Lesart. Sie schreibt sich mit großem Binnen-A und ist viel älter als die Radiosendung. 30 Jahre alt wird die Lesart dieses Jahr, das Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur. Es beschreibt sich selbst als Koordinator und Kooperationspartner kinder- und jugendliterarischer Aktivitäten in Berlin, Deutschland und über dessen Grenzen hinaus. Katrin Buchmann ist die Programmleiterin der Lesart Berlin. Ich habe sie gefragt, für welche kinder- und jugendliterarische Aktivitäten die Lesart steht.
Also wir stehen dafür, dass wir Kinder und Jugendliche auf Literatur neugierig machen möchten. Und das auf verschiedenste Arten und Weisen. Darum auch Lesart, also Arten zu lesen, Arten auch mit Kunst umzugehen und die Kunst einzubeziehen. Und wir machen das zum Beispiel in verschiedenen Programmreihen, Veranstaltungsreihen unseres Hauses. Eine heißt Ich sehe was, was du nicht siehst. Und da geht es vorrangig um die Bilder, Bildbetrachtung, Bilderbücher, Bilderbuchkünstlerinnen und darum, den Raum zwischen Bildern und Texten zu ergründen. Oder wir machen literarische Spaziergänge. Wir haben eine Reihe literarischer Schauplatz Berlin. Also das ist alles in unserem Haus, aber auch außerhalb des Hauses in Berlin, aber auch an anderen Orten außerhalb von Berlin, Ausstellungen, Fortbildungen, aber auch Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Und unser Ansatz ist immer, die Literatur zu verknüpfen mit anderen Künsten, also mit der Musik, mit dem Tanz, mit dem Schauspiel, mit der bildenden Kunst, mit Filmkunst, mit Tonkunst jeder Art. Also das Buch steht bei uns im Mittelpunkt und ausgehend vom Buch versuchen wir Wege zu kreieren für Kinder und Jugendliche zum Buch zu kommen, auch unter Nutzung der anderen Künste.
Einen besonderen Stellenwert bei der Lesart hat die Illustration. Da gibt es zum Beispiel jedes Jahr eine Ausstellung mit Originalillustrationen eines Künstlers, einer Künstlerin. Und dieses Jahr gibt es dazu auch eine Jubiläumsausstellung. Auserlesenes 30 Jahre Lesart. Was ist da zu sehen?
Das ist ja ein Merkmal der Kinder- und Jugendliteratur, dass sie häufig illustriert ist, gerade für die jüngeren Kinder, aber auch im Bereich des Bilderbuches ja altersübergreifend illustriert wird oder Kunst eine Rolle spielt. Und auch von Anfang an gab es Ausstellungen bei Lesart. Und die Idee anlässlich unseres 30. Geburtstages war es, die Künstler, die in diesen 30 Jahren bei uns zu Gast waren, für die wir Einzelausstellungen kuratiert haben oder die auch bei Workshops im Lesarthaus waren, die nochmal zusammenzuholen, anzuschreiben und sie um ein Erzählbild zu bitten. Ein Bild, was Kinder und Jugendliche, Familien, Erwachsene zum Erfinden von Geschichten anregt. Also das genau analysiert werden muss, das verschiedenste Wege offen hält, um Geschichten zu erfinden.
Ich möchte noch kurz auf eine weitere aktuelle Ausstellung eingehen, Frau Buchmann, und zwar eine, die sich anlehnt an das Buch »Manchmal male ich ein Haus für uns« auf Basis des Kinderbuchs von Alea Horst. Darin hat sie Kinder in griechischen Flüchtlingslagern porträtiert. Das Buch ist jetzt auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 nominiert. Was ist da zu sehen?
Zu sehen sind Fotografien aus dem Buch. Außerdem die Vignetten, die Mehrdad Zaeri erstellt hat. Und zwar lässt Alea Horst ja die Kinder selbst zu Wort kommen. Die Kinder beantworten einige Fragen bezüglich ihrer Träume, ihrer Wünsche, ihrer Ängste. Und Mehrdad Zaeri hat diese in Vignetten zusammengefasst. Wir haben diese Vignetten, weil die uns sehr wichtig erschienen, weil eben auch für jedes Kind eine geschaffen wurde, als eine Essenz eigentlich jedes einzelnen Schicksals. Vergrößert als Plexiglasscheiben, als Ausstellungselement angefertigt. In jeder Vignette befindet sich irgendwo versteckt ein Haus. Und wir reden mit den Kindern über die Bedeutung des Hauses als Symbol. Im Buch ist es so, dass es der Ausdruck für die Sehnsucht nach einem sicheren Zuhause ist. Und in der Ausstellung sind auch Fotos aus den Flüchtlingslagern zu sehen, die aber denen entsprechend im Buch auch veröffentlicht worden sind. Und ein besonderes Element sind vielleicht auch noch kleine Schiebetafeln. Also es gibt allgemeine Informationen zu jedem Kind. Und wenn man dann aus diesem kleinen Schiebekästchen die Zusatzinformationen herauszieht, dann kommt man an die Originalaussagen der Kinder, wo sie über ihr Schicksal erzählen, über ihre Eindrücke, über das Leben in den Camps.
Das ist bestimmt noch mal auf andere Weise beeindruckend, als das als Buch zu haben. Frau Buchmann, wir sprechen ja gerade aus Anlass des 30. Lesart-Geburtstags. Wie hat sich denn über die Jahrzehnte hinweg die Arbeit der Lesart verändert und was ist gleich geblieben?
Geblieben ist wirklich der Anspruch, an die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen, die zu uns ins Haus kommt, anzuknüpfen und die Brücke zu bauen hin zu den Büchern über etwas, was die Kinder selbst mitbringen an Erfahrungen. Das kann über ein Geräusch passieren, über einen Gegenstand, das kann gleich über ein Rätsel oder eine Aufgabe passieren, die auch aus der jeweiligen Literatur stammen. Also es ist immer die ganz starke Verknüpfung mit der jeweiligen literarischen Vorlage. Also was sich verändert hat, ist natürlich die ständige Überprüfung des eigenen Anspruches, noch an der Lebensrealität zu sein, das zu finden. Verändert haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus unterschiedlichen Künsten kommen, unterschiedliche Professionen haben, sodass sich auch immer neue und andere Einflüsse natürlich Einfluss haben und auf die Zusammenarbeit und auch auf die Konzepte, die entstehen. Was sich vielleicht noch verändert hat, ist der Schwerpunkt, den wir wirklich legen auf die Ausstellung auch andernorts zugänglich zu machen. Das war durch die Corona-Zeit bedingt möglich mit der neuen Programmstrecke Auserlesenes, die es zunächst nur digital gab. Das ist etwas Neues, also dieser Schritt ins Digitale und auch der Versuch, interaktive Veranstaltungen über den digitalen Weg zu konzipieren und auch durchzuführen. Mit allen Einschränkungen hat das funktioniert, aber letztendlich sind wir sehr froh, dass wir wieder miteinander in einem Raum sitzen können und uns austauschen können.
Viele Kulturveranstalter beklagen ja, dass nach der Corona-Zeit die Besucherinnen und Besucher nicht im früheren Maße zurückkommen. Wie ist das denn bei der Lesart?
Das können wir für uns nicht bestätigen. Wir haben ein 2-Monats-Programm und unsere Programme sind immer sehr schnell ausgebucht. Was die Ausstellung anbelangt, da ist es immer so, dass da ruhig noch ein bisschen mehr passieren könnte. Aber insgesamt ist unser Programm weiterhin gut ausgebucht.
Was wünschen Sie sich, Frau Buchmann, denn zum 30. Geburtstag für die Lesart?
Ich wünsche mir weiterhin herausfordernde Kinder- und Jugendbücher. Also die Freude machen, die wirklich vielschichtig sind, die nicht gleich im Text schon mitteilen oder im Bild mitteilen, was ich davon halten soll, die mir schon verraten, was ich denken soll, sondern die Fragen anregen, die Lust machen, sich auseinanderzusetzen und auch Wege zu finden. Und ja, ich wünsche uns als Lesartmacherin, dass wir uns auch weiterhin auf diese Weise miteinander austauschen können und auch diesen Weg dieses Ringens um Konzepte, um gute Veranstaltungen weiterzugehen und auch weiterhin kritisch zu bleiben, auch selbstkritisch zu bleiben, zu gucken, ist das jetzt richtig? Das würde ich mir weiterhin wünschen, dass wir Leute haben, die diese Wege mitgehen, um Kinder und Jugendlichen gute Begegnungen mit Literatur zu ermöglichen.
Katrin Buchmann, Programmleiterin beim Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur Lesart. Die Lesart wird in diesem Jahr 30. Und das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser für heute. Nächste Woche können Sie in dieser Sendung unter anderem erfahren, wie man Kunst rettet. Jetzt folgt hier im Programm erstmal Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende noch wünscht Dina Netz.